der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrer Moderatorin Nathalie Rittgasser. Liebe ZuhörerInnen, liebe Qualitätsbegeisterte, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Qualitätspodcast. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Normung. Wir sprechen über Chancen, Vorurteile und warum Normen mehr sind als nur Regeln auf Papier. Und wer könnte uns da einen besseren Einblick geben als eine Expertin, die sich sowohl wissenschaftlich damit auseinandersetzt, als auch in ISO-Gremien vertreten ist? Ich freue mich sehr, dass wir Professor Dr. Patricia Adam zu Gast haben. Ein herzliches Willkommen auch an dich.
Ja, danke schön. Und ein Hallo in die Runde.
Du bist Professorin für International Management an der Hochschule Hannover und mit deiner Expertise zu Agilität, Risiken und Chancen im QM bist du als Autorin bei DIN und ISO sowie als Keynote-Speakerin unterwegs und heute also zu Gast bei uns im Qualitätspodcast. Lass uns doch direkt einsteigen. Ich habe dir zu Beginn einen Satzanfang mitgebracht. Wie würdest du den nachfolgenden Satz beenden? Die Auseinandersetzung mit den Normen ist für mich
eine wunderbare Art, die Welt zu gestalten.
Vielen Dank. Wie kam es denn dazu, dass du die Möglichkeit hast, die Welt zu gestalten in den Gremien?
Ja, eigentlich, ich bin ja schon seit über 20 Jahren jetzt Auditorin auch für die DQS, ne, im Bereich 9001 unterwegs. Habe vorher sogar schon mal angefangen mit dem EFQM-Modell, bin als Assessorin unterwegs auch und habe mich komischerweise nie so richtig damit beschäftigt, dass irgendjemand diese Normen ja auch erstellen muss. Und das hat sich dann durch Zufall ergeben, als ich mich damit beschäftigt habe, agil in der 9001, mein Forschungsprojekt, wo ich 2018 dann wirklich mit losgestartet bin, dass mich die DGQ auch unterstützt hat und dann so nach und nach mir klar wurde, dass es ja auch Informationen sind, die wir vielleicht in die Norm verarbeiten können. Und dann ist Thomas Furzmeier auf mich zugekommen, ne? Unser Mann bei der ISO für die 9001, und hat so ein bisschen gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mich auch selber persönlich einzubringen und nicht nur meine Informationen weiterzugeben. Und ja, dann war ich dabei.
Sehr schön. Man sieht ja deine Umtriebigkeit in den unterschiedlichsten Gremien und Gruppierungen. Und auch, wie ich anfangs sagte, du forschst ja auch dazu, du hast eine Buchveröffentlichung auch zu Risiken und Chancen integriert managen. Wenn du jetzt mit deiner ganzen Expertise da reinkommst, gib uns mal einen kleinen Einblick. Wie läuft das denn vielleicht so ab in dem Gremium?
Also das erste Gremium, wo ich drin war, das war die TG4 vom TC 176. Da haben wir vorbereitet in dieser Taskgroup inhaltlich die anstehende Normrevision für 9000 und 9001. Und da gab es so eine kleine Extragruppe, die hieß halt Risk Management. Und da hatte mich Thomas Furzmeier reingeschoben, weil ich hatte nun gerade meine Veröffentlichung, mein Forschungsthema Chancen und Risiken, was ja genau darauf zielt. Und da war ich die einzige Europäerin in dieser Taskgroup. Ne? Alle anderen kamen so aus Israel und aus Kanada und den USA und so weiter. Und da war es total spannend, da dann festzustellen, dass ich zwar meine Sicht auf die Welt habe und meine Expertise, aber da sind ja auch andere, die auf ganz andere Weise, aber auch mit ganz viel Expertise und jahrzehntelanger Erfahrung auf diese Themen gucken. Das war hochinteressant. Der erste Termin war so, dass diejenige, die das geleitet hat, ne, gesagt hat so, okay, jetzt sagt doch jeder mal, was er so denkt. Dann hat jeder gesagt, was er so denkt. Dann haben wir festgestellt, so Israel, Pakistan, USA, Deutschland und sehr viele unterschiedliche Backgrounds. Wir haben total unterschiedliche Vorstellungen, was das werden soll. Und ich dachte, das klappt nie. Und dann haben wir so nach und nach angefangen, uns einen Rahmen zu geben, aufzuteilen, die Aspekte mit ins Gespräch zu gehen und sind am Ende bei einem ganz spannenden Papier rausgekommen, wo wir halt dem risikobasierten Denken ein chancenbasiertes Denken gegenübergestellt haben, weil wir alle festgestellt haben, die Chancen kommen zu kurz.
Und du sagtest jetzt, du warst bei der Revision dabei. Das war wahrscheinlich im vergangenen Zyklus. Es steht ja wieder eine Revision an, aktuell.
Nee, das war schon diese Revision. Und zwar immer bevor die Revision losgeht, gibt es eine Taskgroup, die heißt Emerging Topics, die TG4. Und da wird alles so mal abgescannt. Was sind denn so Aspekte, die vielleicht rein sollen in die Norm? Und das war diese Vorbereitungstaskgroup, wo halt auch das Thema Risiko drin war, denn ehrlich, das ganze Thema Risk ist seit Jahren ein Problem in der ISO, weil wir sehr unterschiedliche TCs haben, die sich auf unterschiedlicher Sicht mit dem Thema Risiko beschäftigen und es bisher immer noch nicht gelungen ist, nur eine einheitliche Definition für alle zu finden. Das ist ein Zankapfel, der alle paar Jahre wieder hochkommt und nie richtig geregelt wird. Und also haben wir das auch wieder in dem Emerging Topics gehabt und dann wurde wieder ein Aufschlag gemacht. So, wie wollen wir es denn vielleicht als Input für die 9000 und 9001, was könnten wir uns vorstellen, was wäre wichtig, was wäre zu gestalten? Und unser Hauptinput in dem Papier war halt, Mensch Leute, mehr über Chancen nachdenken, nicht einfach Chancen und Risiken untereinander packen, wie das ja viele machen. Die eigentliche Definition heißt ja Auswirkung von Ungewissheit, während die ISO-Norm, die eigentlich Risk Management als Managementsystem darstellt, die 31.000, ja sagt, Auswirkung von Ungewissheit auf Ziele und über dieses auf Ziele oder nicht auf Ziele oder wie oder was wird sich seit Jahren gestritten, man glaubt es kaum. Und da so die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich jetzt an dem Punkt relevant? Müssen wir uns jetzt über auf Ziele oder nicht auf Ziele unterhalten oder worüber unterhalten wir uns dann? Das war die Aufgabe dieser Taskgroup, sozusagen einen Input zu liefern, der jetzt gerade wunderbar in der 9001, in der 9000 von den einzelnen ExpertInnen eingebracht, zerpflückt, widerlegt, diskutiert wird. Mal schauen, was rumkommt.
Also ausgelagert quasi dieser eine Aspekt, der dann in der Taskgroup behandelt wird und ihr schon intensiv in die Diskussion geht, wenn ich das richtig verstehe. Ja, spannende genau. Sache. Und jetzt hast du ja auch gerade gesagt, risikobasiertes Denken ist ja da doch immer auch ein bisschen unterschiedlich in der Interpretation, vielleicht auch in den Ländern unterschiedlich. Du hast bei deinem Forschungsprojekt ja mit vielen Personen aus Unternehmen auch gesprochen. Wo setzen die an? Wie verstehen die das in den Unternehmen, mit denen du gesprochen hast? Was verstehen die unter Risiken? Was verstehen die unter Chancen?
Also eigentlich haben wir alle das gleiche Problem. Die Definition, die auch die Wirtschaftsprüfer verwenden, die ähnlich ist wie eigentlich die ISO-Definition, verwendet Risiko als breite Sicht. Also Ungewissheit auf Ziele kann ja entweder positiv ausgehen, also das wäre im normalen Sprachgebrauch eine Chance, oder es kann sein, dass ich meine Ziele nicht erreiche und darunter bleibe und mich viel verärgere und das ist dann eher so im Sprachgebrauch das Risiko. Aber in den Normungsgremien und genauso bei den Wirtschaftsprüfern, die ja stark Einfluss haben darauf, was draußen läuft, ist eigentlich unter dem Begriff Risiko immer die Chance und die Bedrohung gesehen. Was wesentlich daran liegt, dass die so ein bisschen vom Mathematischen herkommen. Wenn ich eine Planung mache und einen Planwert habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt zu gestalten, dass die Planung erreicht wird und ich könnte halt drüber landen oder drunter landen. So eine Normalverteilung kann man sich da vorstellen. Drüber ist halt besser, Chance, darunter ist halt blöd, also Bedrohung, sagen die. Und alles zusammen ist Risiko. Das sagen die seit über 20 Jahren. Und zwar durchweg alle Experten. Aber in der Praxis ist Risiko immer noch negativ belegt. Das heißt, die verstehen unter Risiko Bedrohung. Das heißt, das Risikomanagement kümmert sich um Bedrohungen und nicht um Chancen in den Unternehmen. Und das bedeutet aber auch, durch diesen Zusammenfall tut man immer so, als ob das halt eins ist. Und wenn ich mir so eine Betrachtung mache in einem Szenario, ne, mit so einer Normalverteilung um irgendeinen Zielwert rum, dann ist es ja auch eine Sicht. Aber das ist in den Unternehmen nicht so. Weil es ist ein Riesenunterschied, ob ich auf negative Sicht, auf Bedrohung aus und sage, oh, davor muss ich mich schützen. Oder ob ich jemand bin, der sagt, cool, da ist eine Chance, das probieren wir aus.
Ja. Also es geht ja auch ums Mindset in den Unternehmen, woran du wahrscheinlich auch etwas rütteln magst mit deinen verschiedenen Veröffentlichungen und auch Vorträgen. Du sprichst ja von einem integrierten Risiko- und Chancenmanagement. Jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, was hindert uns denn vielleicht so daran, das so integriert zu sehen? Kannst du das noch ein bisschen mehr ausführen?
Ja klar, gern. Ich rede immer gern über meine Forschungsthemen, da ich finde die spannend. Also das Hauptproblem, was wir an der Stelle haben, ist eigentlich, dass wenn wir gucken, wie es in Unternehmen aufgebaut ist, wir wahnsinnig viel über Risikomanagement haben, aber das Chancenmanagement halt zu kurz kommt. Das liegt aber auch nicht nur daran, dass wir jetzt sagen müssen, wir müssen die Risikoleute weiter in Chance entwickeln, sondern eher, das sind auch unterschiedliche Typen. Beim Risikomanagement läuft das halt meistens sehr analytisch ab. Ja, wir haben viele Mathematiker, also gerade ich komme selber aus dem Bankenbereich, massenweise. Ja, alle, die irgendwie, also am Anfang, als Risikomanagement da aufgebaut wurde, haben wir irgendwie jeden Shanghai, der irgendwie sich getraut hat, an die Zahlen ranzugehen. Mathematiker, Physiker, alle diese Leute sammeln sich im Risikomanagement. Und die gucken sich halt aber mit dem Blick eher drauf, die dann hinterher werden die Daten verarbeitet, so, wie schützen wir uns? Das ist auch ganz selbstverständlich, wie du sagst, ein Mindset muss auch so sein, weil zum Beispiel alle Kritisunternehmen, also ganz stark natürlich auch in den Krankenhäusern, in den Banken, in den, ja, also so alles, was so irgendwie in der Richtung dafür läuft, dafür da ist, dass unsere kritische Infrastruktur läuft, die müssen funktionieren. Und zwar auch unter den schlimmsten Bedingungen, weil sonst wird es noch schlimmer. Und das bedeutet, dass die alle Bedrohungen irgendwie fernhalten müssen. Also haben die auch dieses Mindset da drauf. Was sind Bedrohungen? Wie schaffen wir es, resilient zu bleiben? Das ist auch hinterlegt zum Beispiel in den Kritisverordnungen. Und das bedeutet, wie schaffe ich es, meine Tätigkeit, meine Aktivitäten aufrechtzuerhalten, auch wenn drumherum alles zusammenbricht und das Chaos tobt. Jetzt ist aber der Blick auf Chancen ein ganz anderer, weil da ist ja so die Frage, okay, ich will nicht gleich bleiben in Chaos-Situationen, das reicht mir im Wettbewerb auch nicht. Wie schaffe ich es denn eigentlich, viel besser zu sein als meine Wettbewerber und da vielleicht von zu profitieren? Und 2013 sowas veröffentlicht hat Nassim Taleb, das ist so im Risikomanagement einer der bekannten Mathematiker und Philosophen, vielleicht schwarze Schwäne schon mal gehört, das ist so ein Aspekt da auch, den er aufgebracht hat. Der hat gesagt, es reicht nicht, dass wir resilient sind, weil das Gegenteil von im Prinzip fragil, also ne, der Markt hustet einmal und ich kipp um, ist eher so das Thema, wie werde ich besser? Und das ist halt nicht resilient, resilient ist gleichbleibend, sondern das brauchen wir einen anderen Ausdruck für. Er nannte das antifragil. Und das war ja mein Ausgangspunkt, so wie werden wir eigentlich mehr als resilient, also antifragil. Mhm. Und da habe ich halt festgestellt, naja, also da muss ich mich um die Chancen kümmern. Und dafür sind aber meine Risikoleute, die in der Regel in fast allen Unternehmen auf Resilienz, Abwehr von Bedrohungen, gleichbleibend gepolt sind, schlicht und ergreifend die Falschen. Und da kann ich nicht an dem Mindset rütteln, das wäre auch dumm, weil wir brauchen ja Leute, die uns genau davor schützen. Aber wir brauchen halt im Unternehmen auch Leute, die sich mit den Chancen auseinandersetzen. Die haben wir teilweise in der Organisationsentwicklung. Die haben wir manchmal auch im Innovationsmanagement, überall da, wo so neue Sachen kommen. Die haben aber in der Regel mit der Risikosicht gar nichts zu tun. Und dann habe ich halt auf der einen Seite die Leute mit ihren Risikolisten und auf der anderen Seite die Chancen sehen. Und beides prasselt auf das Top-Management ein, ohne integriert zu sein. Und das Top-Management soll dann entscheiden, geben wir unser Geld für Schutz aus oder für das andere? Und das Top-Management kann nicht entscheiden, wie es eigentlich sinnvoll ist, weil die Leute nicht miteinander reden und ich keine integrierten Infos habe. Und das fehlt in allen Unternehmen.
Dann bin ich gleich gespannt auf deine Antwort, wie wir das denn vielleicht schaffen können. Aber davor noch, ich habe einen neuen Begriff gelernt, weil tatsächlich habe ich bisher von Resilienz gesprochen und auch die unterschiedlichen Faktoren. Ne? Was sind vielleicht die hemmenden Faktoren? Was sind die fördernden Faktoren, um in der Resilienz sich auch gut aufstellen zu lassen? Aber ich nehme auch mit das Antifragile, also sich quasi darüber hinaus noch zu bewegen. Das finde ich auch ein sehr gutes Wort und auch so als ja, in dem Unbeständigen, das wir ja auch haben, sich noch ein bisschen stärker darum zu bemühen, auf einem ja, im Wettbewerb gut bestehenden Unternehmen auch wachsen zu können. So, das finde ich wirklich eine gute Darstellung. Gucken wir doch mal auf die Erfolgsfaktoren, um die Integration zu schaffen. Es ist jetzt nicht so leicht, wie du gesagt hast, wenn das an ganz unterschiedlichen Stellen passiert. Wer muss da mit wem reden oder auf welche Art und Weise können Unternehmen das bewerkstelligen?
Also was unheimlich wichtig ist, ist, dass ich gemischte Teams baue. Das haben wir ja schon gelernt, das kennen wir aus den ganzen Ideen der Agilität, wo ja auch so die Idee ist, wir haben jetzt eine chaotische Welt draußen. Das heißt, es gibt keine Patentrezepte. Ich habe keinen Experten für die Welt da draußen. Also brauche ich alle Perspektiven an Bord, die sich austauschen, um eine Idee zu kriegen, was da gerade abgeht und wie ich mich dazu aufstelle. Und das ist halt auch hier so die Idee. Ich brauche eigentlich die Chancen sehen. Ich brauche die Bedrohung sehen, ne? Also meistens das Risikomanagement und so. Und ich brauche an manchen Stellen, brauche ich beide Sichten, die muss ich integrieren. Und das bedeutet halt, dass ich zusehen muss, dass ich da auch alle Leute an Bord habe, die verschiedenen Perspektiven einbringen können und auch einbringen wollen. In manchen Unternehmen habe ich so dieses, ich habe ein bestimmtes Budget und entweder kriegt das Risikomanagement oder es kriegt die Organisationsentwicklung. Die sind eigentlich eher Konkurrenten. Die reden nicht miteinander, die versuchen beim Vorstand dafür irgendwie zu Lobbyarbeit zu betreiben, dass sie die Chance haben, mehr Budget abzukriegen. Und das ist grundlegend verkehrt, wenn ich mich als Unternehmen da gut aufstellen will. Das Thema, was ich an der Stelle habe, glaube ich, ist wirklich zu sehen, dass ich, wenn ich in einer, wie nennt sich das heutzutage, VUCA-Welt, ne, meistens reden ja davon, dass sie von einer VUCA-Welt reden, also volatil, unsicher und komplex und dann auch ambig, sprich nicht mehr die eine Patentlösung, sondern viele Lösungen, je nachdem, was ich denn glaube, was da passiert und wie sich das entwickelt, weil ich es nicht aus der Vergangenheit ableiten kann. Ich sage immer, voll unsicher, keine Ahnung, wie es weitergeht. Und wenn ich da also stehe, dann muss ich halt schon sehen, dass ich halt wirklich mich, also breite Idee habe, was da passieren kann und wie Menschen das auch interpretieren für mein Unternehmen. Und das bedeutet ganz konkret, dass ich zum Beispiel, wenn ich da anfange, damit Risiken zu identifizieren, was ja, wenn ich das breit verstehe, Risiken und Chancen, also Bedrohungen und Chancen sind, die ich identifizieren will, dass ich dann halt auch nicht nur da gucke, wo das Risikomanagement hinguckt, sondern auch da hinguckt, wo die Chancen liegen. Da frage ich andere Leute, da gucke ich auf andere Szenarien, da gehe ich mit anderen Themen um. Eine meiner Interviewpartnerin sagte so schön, wenn sie einen Horizon-Scan macht im Risikomanagement, gehen die völlig anders damit um, als wenn ich das in der Geschäftsführung mache. Und wo die teilweise die gleichen Daten haben, kommen ganz andere Aspekte raus, weil ich unterschiedlich drauf gucke.
Ja, interessanter Blickwinkel. Und was würdest du sagen, ist das so ein typisch deutsches Problem, was wir da haben, wenn du jetzt mit anderen Nationen auch sprichst? Gibt es da vielleicht auch gute Beispiele, wie die anders vorgehen oder haben alle das gleiche Problem?
Ich denke, das Grundproblem haben die meisten. Was, glaube ich, daran liegt, dass Management ja per se erstmal sehr amerikanisch geprägt ist, aus der Literatur heraus schon bei dem, wenn du Lehre machst, ja, guck dir an, das sind fast alles amerikanische Managementprinzipien, die bei uns rüberschwappen. Die Unternehmen sind sehr stark ja auch von, gerade die Großunternehmen, ne, mit den gleichen Beratern am Start. Das heißt, die sind alle irgendwie ähnlich aufgebaut, haben also auch die ähnlichen Probleme. Und bei den kleineren ein bisschen unterschiedlich, aber das bedeutet, dass das international gar nicht so unterschiedlich ist. Viele sagen ja, was korrekt ist, dass Deutschland, wenn man sich die Kulturframeworks anguckt, sind wir eher etwas risikoavers. Ja, also sehr stark mit Regeln und solchen Sachen am Start. Das kann man nachweisen. Da gibt es reichlich Literatur zu rauf und runter. Aber auch bei der TC 262, wir überarbeiten gerade die 31.000, haben uns im Oktober in London getroffen mit mehreren Leuten aus aller Herren Länder und auch festgestellt, nee, also das Thema Umgang mit Chancen und wie ich mich da aufstelle, ist bei allen eigentlich als Problem erkannt. Ja, wobei die Risikoleute immer sagen, wieso, das ist doch mit drin in der Definition von Risiko, das kann man doch so machen. Und ich sage, nee, können die Risikoleute eben nicht, deswegen brauchen wir was anderes. Da diskutieren wir noch. Die sehen natürlich auch, dass Risiko und Chance von der Formulierung her für die Unsinn ist, weil die ja alles unter sich haben wollen, ne? Und das auch so sehen und interpretieren. Wir müssen vielleicht auch nochmal drauf gucken in der ISO 9001, die ja nach der High-Level-Structure, jetzt Harmonized-Structure aufgebaut ist. In der Harmonized Structure, was für alle Management-Systemnormen der ISO gilt, heißt der Begriff in der 6.1 auch Umgang mit Risiken und Chancen. Obwohl das Risiko bisher nur definiert ist und die Chance noch gar nicht, da müssen wir natürlich ran. Aber das zeigt schon so ein bisschen, dass die erkannt haben, dass wir gerade auch, wenn wir uns im Qualitätsmanagement bewegen, wo es ja um den Kernprozess geht, da geht es um das, was wir unseren Kunden an Service, an Dienstleistungen, an Produkten anbieten. Da können wir uns doch nicht nur damit beschäftigen, dass wir die Qualität da richtig bauen. Wir müssen auch nach vorne gucken. Da verändert sich was im Sozialen und wir müssen ja irgendwie auch Innovation betreiben. Deswegen dürfen wir die Chance nicht vergessen und das haben die erkannt und das auch in der Harmonized Structure so hinterlegt, obwohl es eigentlich gegen alles geht, was auch an Definitionen da ist. Und das zeigt, glaube ich, schon auch so ein bisschen, dass das ein weltweites Thema ist, weil das in diesen Gremien halt immer wieder hochkommt.
Was wäre denn da so dein Wunsch? Also wenn du jetzt auch mal über die Gremienarbeit hinaus dir was wünschen darfst für die Normung, glaubst du, es braucht da eine stärkere Umformulierung oder was könnte man da noch verändern?
Also ich glaube wirklich, dass es sinnvoll ist, das Thema Chance und zu machen. Wir haben jetzt immer überlegt, ob wir das vielleicht Bedrohung und Chance nennen, haben aber festgestellt, das versteht auch keiner. Vielleicht muss man sich von diesem weiten Risikobegriff wirklich verabschieden und sagen, okay, es steht auch so drin, dass man auch sagen kann, also Risiko darf auch verwendet werden, wenn nur die negative Sicht da ist. Und da muss man auch reinschreiben. Und Chance ist halt auch dann, wenn eine positive Auswirkung von Ungewissheit da sein kann. Und dann stärker, das ist im Moment auch in der Mache. Ob sich das durchsetzt, bin ich noch nicht ganz sicher. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, den ersten Entwurf sozusagen für die ISO 9001, die ist jetzt gerade zur Kommentierung an uns im DIN gegangen, weil in der 9001 im Gremium bin ich nicht, ich bin dann nur bei der 9000 selber bei der ISO aktiv, aber ich bin in unserem Spiegelgremium beim DIN und da kam jetzt sozusagen der DIS, ne, der Draft International, kam jetzt sozusagen ran. Als Grundidee haben wir jetzt das erste Mal wirklich einen Draft, den wir kommentieren und da ist schon drin, dass über das Thema Chancen etwas mehr geschrieben wird, dass das etwa klarer abgegrenzt wird und dass es auch stärker darum gehen soll, ob das nur in der Konzeption so ist und wahrscheinlich vielleicht gar nicht so richtig in die Requirements, in die Vorgaben kommt, da müssen wir noch gucken. Aber ich denke schon, dass es sich lohnt, in der Norm gerade diese über 1 Million Organisationen weltweit darauf zu stutzen, dass es doch sinnvoll ist, sich heutzutage bitte auch stärker um die Chancen zu kümmern, um einfach auch schlicht zu überleben. Ja, in dieser Art ist doch sehr, in einigen Branchen zumindest, sehr disruptiven Wettbewerbs. Man gucke sich nur an, was KI da gerade verändert. Das ist doch irre.
Führ es gerne noch ein bisschen aus. Was verändert die KI da gerade?
Na gut, das ist jetzt sehr stark von den einzelnen Branchen abhängig. Also wir kämpfen da gerade mit, dass wir sagen, wie machen wir es eigentlich an der Hochschule? Wie bringen wir die zum eigenen Denken, wenn die meinen, das kann KI besser? Und ich denke, das ist in vielen Unternehmen, was ich so mitbekomme, so, es gibt ja immer tolle Anwendungsbeispiele, was die da machen und verändern. Da werden sich ganze Jobs verändern. Und wir als Hochschule stehen zum Beispiel da und sagen, bei uns heißt es in unserem Leitbild, wir qualifizieren für die Arbeitswelten von morgen. Wie stellen wir uns denn die Arbeitswelt in 5 bis 10 Jahren vor? Und wie qualifizieren wir denn jetzt schon dafür? Das sind Fragen, da gibt es keine Patentrezepte. Ne? Da diskutieren wir gerade. Und ich weiß, dass viele Unternehmen diskutieren, wo sind die Möglichkeiten, wo sind die Grenzen? Das wird auch manche Sicht auf, was mache ich zum Beispiel im Umgang mit meinen Kunden? Ja, kann ich die eigentlich auf dem, also jetzt so gut, Bots waren jetzt bisher noch nicht so, aber kann ich da eine KI hintersetzen und die mit dem Kunden reden lassen? Fangen die Kunden dann an ihre KI? Haben wir irgendwann nur noch KIs, die mit KIs reden? Was bleibt denn von uns Menschen? Also das sind ja doch Fragen, die groß sind, die in verschiedenster Konstellation wieder auftauchen. Und ich denke, da kann ich entweder jetzt sagen, oh Gott, meine Jobs sind weg, ich kann nichts mehr machen. Ihr armen Studis, ihr kriegt gar keine Jobs mehr, weil die ihr bisher gemacht habt, die macht jetzt die KI. Das wäre jetzt so die Risikosicht, so ein bisschen, wie gehe ich damit um? Oder zu sagen, hey, das heißt, die ganzen Jobs, die wir machen, wo wir uns reihenweise mit Listen beschäftigen und mit Korrekturen von irgendwelchen Texten, ja, und so, das kann zukünftig die KI machen. Wie schön, dann kann ich spannendere Themen gestalten. Das ist ja doch auch eine Frage der Sichtweise.
Und da sind wir wieder bei dem Denken von Beginn an jetzt. Du bist ja an dem Studiengang International Management an der Hochschule. Wie viel Normungshintergrund spielt denn da eine Rolle? Oder was bringst du dort mit ein in die Studiengänge?
Also ich bin wesentlich entweder im Bachelor aktiv, da haben wir unseren International Business Studies, wo wir ein Doppeldegree haben mit verschiedenen Auslandshochschulen und so weiter. Da mache ich International Management, vertrete ich da. Auch im Betriebswirtschaftslehre-Studiengang, unserem großen, ist das wählbar als Schwerpunkt. Und da gucke ich ein bisschen auf die 9001, wenn es darum geht, ein Performance-Management aufzubauen. Habe aber eher die Logik des EFQM-Modells mir gewählt, um das durchzuziehen. Aber ich mache sehr stark Normung im Master. Wir haben einen Master, der heißt Unternehmensentwicklung. Und wenn es ein wunderbares Tool zur Unternehmensentwicklung gibt, ist es ja wohl das Audit, ja, oder Assessment. Und deswegen mache ich im internationalen Wertschöpfungsmanagement ja nun wirklich die 9001 rauf und runter mit Audit und allem drum und dran und habe dann im zweiten Semester das Modul Risk Management, was ich mit meinem Kollegen teile. Und wenn ich dran bin, alle 2 Semester, dann mache ich da ISO 31000, wir machen BCM 223, ISO 22301, ja, und die Sachen. Ich möchte gern die Studierenden dazu bringen, dass sie Normen anwenden und nicht einfach nur sozusagen das neueste Hot Topic, meistens aus den USA, meistens schlecht recherchiert, aber mit irgendeinem wichtigen Buch, wo dann alle hinterherlaufen und nach 3 Jahren ist das Thema tot. Ich finde es sehr viel schöner, wenn man sich da auch traut, sich eine Norm zu nehmen und mal zu gucken, was denn Experten aus der ganzen Welt in einem wirklich sehr, sehr manchmal mühsamen Prozess daraus gemacht haben und was die uns dann an Guideline geben. Das ist ja auch eine Art Selbstbestimmung im Unternehmen, wenn ich halt nicht von irgendwelchen Beratern abhängig bin oder ja, von dem neuesten Hot Topic, was gerade wieder durch die Welt getrieben wird, sondern da doch sehr, finde ich, durchaus pragmatisch mich trauen kann, mir selber was zu erarbeiten. Aber das geht natürlich nur, wenn ich mich traue, an diese Normen aufzugehen. Und also ich sag mal, so dieses Thema Deutsch, Norm, Deutsch, Norm, Deutsch, Deutsch, ne? Das ist ja gar nicht so einfach. Und wenn man manche Definitionen sich anguckt, dann verstehe ich, dass da viele dann nach der zweiten Definition auch sagen so, nee, das ist irgendwie nicht meins. Wenn man denen beibringt, wie das zu lesen ist und zu interpretieren ist, denke ich, ist das eine Möglichkeit, später sich mit Normen einfach auch wirklich gut zu informieren und sehr eigenständig aufstellen zu können. Das ist kein Widerspruch.
Und mit einem sehr beständigen Tool ja gerade diese Unternehmensentwicklung anzugehen, wie du gesagt hast, ne? Worum geht es? Es geht darum, die Unternehmen auch in die Zukunft zu führen. Das muss vielleicht nicht mit nur einem Trend passieren, die darf man auch hinzufügen, aber was haben wir eigentlich an beständigen Mitteln auch, die, wie du sagst, weltweit ja auch diskutiert werden und fundiert sind. Das finde ich sehr schön, den Blick immer so auch in diese Entwicklung zu ziehen. Und ich könnte noch ewig dir zuhören, wo du alles unterwegs bist, um genau dieses Mindset zu vertreten. Wir kommen aber schon zum Ende unseres Podcasts. Und ich will vielleicht auch noch einmal die Gelegenheit geben zu sagen, wo treffen wir dich vielleicht noch an, nicht nur im Podcast. Denn du bist ja auf einigen Veranstaltungen auch von der DGQ und in Kooperation mit der Hochschule, was er in Hannover macht. Und du bist, das darf ich ankündigen, am 4. Juni in Hamburg beim Norddeutschen Qualitätstag. Was erwartet uns denn dort in deiner Session?
Ja, beim Norddeutschen Qualitätstag geht es wesentlich um die Thematik Antifragilität, ne? Also Risiken und Chancen. Wir gucken so ein bisschen drauf, was ist denn das? Was kann man machen? Ich habe aus den ganzen Interviews, die ich geführt habe und natürlich aus allem, was es sonst noch an Literaturverarbeitung gibt, ein relativ einfaches Modell gebaut, wo so 5, 6 Themen drin sind, die ich gestalten muss, um integriertes Risiko- und Chancenmanagement gut hinzukriegen. Und auch ein paar Punkte mitgebracht, wie ich ein Unternehmen vielleicht etwas anders aufbaue. So ein Stichwort ist da zum Beispiel das Thema Optionalität, ja, was sich doch sehr stark vom Lean Management unterscheidet, was aber ich vielleicht brauche, wenn ich mich für eine Zukunft aufstelle, von der ich nicht weiß, was passiert. Also ich würde mich freuen, den einen oder anderen vielleicht am Norddeutschen Qualitätstag dann auch zu sehen.
Ja, dann haben wir vielleicht etwas Lust gemacht heute mit dem kleinen, ich sag mal, Anteasern in unserer kurzen Folge. Vielleicht haben Sie, liebe Zuhörende, jetzt auch Lust bekommen, sich noch mehr mit risiko- und chancenbasierten Denken auseinanderzusetzen. Vielleicht tun Sie es auch schon. Vielleicht wollen Sie auch in den Austausch gehen und Erfahrungen miteinander teilen. Das können Sie wie immer auch gerne bei uns im Netzwerk und dann auch sehr gerne mit Patricia Adam, die ja, wie ich gerade gesagt habe, an der einen oder anderen Stelle auch wieder mit dazukommt. Ich danke dir, liebe Patricia, ganz herzlich für die vielen Eindrücke, für auch dein unermüdliches Weiterkämpfen und diese Lust, die du versprichst. Ich glaube, auch das tut uns in der Buka-Welt und mit allem, was auf uns einprasselt, sehr gut. Und ich wünsche dir da weiterhin viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns bei der einen oder anderen Situation auch wiedersehen. Vielen Dank an dich.
Dankeschön.
Und wir freuen uns wie immer, liebe Zuhörende, wenn Sie auch Ihre Gedanken, Anregungen oder Kritik zu dieser Folge mit uns teilen. Treten Sie dazu gerne mit uns in Kontakt auf den DGQ-Social-Media-Kanälen oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ+. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.
Dann sage ich auch Dankeschön. Und hoffentlich bis bald in unserem Netzwerk.